Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Etwas verzögert und auch nicht mit den sonst, wie ihr es gewöhnt seid, Berichten zu den Olympischen Spielen. Das hat leider bei uns leider beruflich nicht so funktioniert. Und auch das Fazit kommt jetzt etwas später, da wir auch beruflich und ich auch krankheitsbedingt, man hört es, glaube ich, noch so ein bisschen einfach ja eingespannt waren bzw. flach gelegen haben. Aber wir wollen uns heute die Zeit nutzen, um nochmal zurückzuschauen auf dieses wirklich sehr, sehr interessante und auch ein bisschen verrückte Handballturnier bei den Olympischen Spielen in Paris. Mein Name ist Sebastian und ich begrüße heute ganz herzlich an meiner Seite lieben Robin Bulutz. Hallo Robin.
Ja, hallo Sebastian und schön, dass wir noch die Zeit finden, auf dieses großartige Olympiaturnier zurückzublicken, weil nichts anderes war es in meinen Augen.
Definitiv. Also ich finde, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen war es unheimlich interessant. Es gab überraschende Ergebnisse, überraschende Entwicklung bei Teams und so weiter. Da wollen wir auf jeden Fall nochmal den Blick drauf werfen und natürlich wie gewohnt eigentlich den Blick auf die deutsche Mannschaft zuerst werfen. Robin, wir fangen mit den Männern an. Und was soll ich sagen? Am Ende ist es Olympiasilber. Etwas, womit ich, wenn du mich vor dem Turnier gefragt hättest, wahrscheinlich in meinen kühnsten Träumen nicht gerne. Vielleicht ist okay, vielleicht Halbfinale, Spiel um Platz 3, ja, vielleicht mit ein bisschen Glück Bronze. Aber dann Gruppensieger, Finalplatz, das war schon verrückt.
Ja, es ist für mich nicht mehr und nicht weniger als eine riesige Sensation, diese Silbermedaille. Angetreten mit der jüngsten Mannschaft im ganzen olympischen Turnier. Eine unglaublich starke, ja fast schon souveräne Gruppe gespielt, muss ich sagen. Und dann schließlich für, ja, vielleicht das verrückteste Handballspiel aller Zeiten gesorgt, meiner Meinung nach, im Viertelfinale. Und das Einzige, was vielleicht so ein bisschen diese unglaubliche Performance trübt, ist dann leider diese doch, diese erdrutschähnliche Niederlage im Finale. Aber die will ich gar nicht so hoch bewerten, weil vielleicht einfach die Luft raus war und die Erfahrung noch nicht da war. Aber kurzes Fazit, es war großartig.
Ja, definitiv. Es war ein großartiges Turnier, wie gesagt. Da wollen wir uns hier noch ein bisschen noch dann im Detail drauf eingehen. Aber es war wirklich von der deutschen Mannschaft, gerade fand ich, auch vor allem in der Vorrunde, Robin, war es ein unfassbar starkes Turnier. Sie haben wirklich offensiv mit einem unheimlichen Tempo gespielt. Sie waren unheimlich effizient vorne auch. Und das hat der Mannschaft wirklich so getragen. Ich meine, es fing ja schon mit dem Sieg über Schweden, womit wir alle so ein bisschen überrascht gewesen sind. Aber diese Mannschaft hat für mich in der Vorrunde, hat die so viel Spaß gemacht. Und da hast du einfach gesehen, was für ein Potenzial in der Mannschaft schlummert. Obwohl, das dürfen wir nicht vergessen, obwohl sich ja im ersten Spiel direkt Tim Hornke verletzt hat auf Rechtsaußen, wie nur mit keinem nominellen Rechtsaußen gespielt haben im Turnier. Aber das haben sie wirklich sehr, sehr gut gelöst und sehr, sehr clever gespielt, fand ich, gerade offensiv.
Absolut. Ich finde, wir haben bei diesen Olympischen Spielen das allererste Mal das gesehen, was wir schon lange fordern und was wir uns schon länger erhoffen, nämlich Tiefe im Kader. Zwar ein kleiner Kader, bei Olympia noch kleiner als bei der EM und bei der WM, aber diese Tiefe, die wir unbedingt brauchen, um Medaillen, um Titel oder um Medaillen zu spielen, die war diesmal da. Das beste Beispiel ist für mich zum Beispiel ist der linke Rückraum. Ein Julian Köster hat bei der vergangenen Europameisterschaft und der vergangenen Weltmeisterschaft extrem viel spielen müssen und war hinten wie auch vorne extrem gefordert. Und vorne wurde er dieses Mal richtig, richtig stark entlastet. Ich finde, Sebastian Heimann hat vorne ein großartiges Turnier gespielt und war wirklich in wichtigen Momenten da und hat Julian Köster entlastet. Marco Grigic, unglaublich, wie der zum Beispiel bei den 7 Metern die Verantwortung übernommen hat, auch wenn es jetzt dann zum Beispiel gegen Franzosen ja auch etwas wild wurde mit den 7 Metern, aber da kommen wir vielleicht gleich noch drauf zu sprechen. Die Tiefe im Kader, Christoph Steinert großartig eingesprungen für den verletzten Tim Hornke, aber auch Kai Häfner hat Renas Uschins in den richtigen Momenten die Entlastung gegeben, die Renas Uschins gebraucht hat, um zu dem prägenden Spieler dieses olympischen Turniers zu werden. Und meiner Meinung nach, ja, auf allen Positionen hat es perfekt funktioniert und da war endlich mal diese Tiefe im Kader da und ich will jetzt nicht zu euphorisch werden, auch für die Zukunft, aber aufgrund des Durchschnittsalters dieser Truppe sehe ich da schon echt rosige Zeiten auf uns zukommen.
Ja, auf jeden Fall. Also da gibt es auf jeden Fall ganz, ganz viel Hoffnung, die man auf jeden Fall machen kann. Da waren wirklich sehr, sehr gute Leistungen mit dabei und es war auch wirklich, ja, toll zu sehen. Uschins für mich vielleicht eigentlich sogar fast der MVP, wenn man ganz ehrlich ist. Ich meine natürlich, Gitzel hat mal wieder überragend gespielt und hat mal wieder untermauert, dass er offensiv der für mich mit Abstand beste Spieler auf der Welt momentan ist. Das muss man einfach knallhart so analysieren, was man wieder seine Zahlen auch einfach sieht. Diesen Mann, der ist einfach nicht aufzuhalten. Das ist unglaublich, was er gespielt hat. Aber halt Ronjas Uschins hat halt trotzdem ein überragendes Turnier gespielt. Wie er die deutsche Mannschaft in wichtigen Momenten dann gegen Frankreich auf die Schulter genommen hat, wie er Verantwortung übernommen hat in den 7-Metern-Situationen. Das war wirklich richtig, richtig gut. Und man darf nicht vergessen, der junge Mann ist erst am Anfang seiner Karriere. Also da kommen die besten Zeiten ja erst noch. Und für mich ist er mit diesem Turnier erst recht wirklich nochmal bewiesen, dass er die absolute Nummer 1 zu dieser Position ist und dass er sich anschickt, da wirklich zu einem der Besten in der Welt zu werden. Das war herausragend.
Ja, vor allen Dingen, also jetzt mal ganz ehrlich, wir haben es einfach, also wir haben nicht erwartet, dass Ronjas Uschins so ein olympisches Turnier spielt. Das könnte, also oder hast du das annähernd so erwartet? Nein. Also, dass er in diese Führung,
ja, okay, auf jeden Fall, aber
dass er in diese Führungsrolle, dass er in diese Führungsrolle hineingeht und so eine Verantwortung übernimmt und so nochmal eine Leistungsexplosion zeigt, das ist ja unglaublich, was in dem Jungen für ein Potenzial steckt. In dem jungen Alter und von Matthias Gitzel habe ich das ja schon gesehen und erwartet und deswegen bin ich auch bei dir, sehe ich auch Ronjas Uschins schon auch, also definitiv wäre das auch eine legitime MVP-Wahl gewesen und ich bin wirklich also schwer begeistert von seiner Leistung und freue mich wahnsinnig für ihn und auch für die deutsche Mannschaft, dass es so gut auch dann harmoniert hat und funktioniert hat. Und wen wir meiner Meinung nach in dem Ganzen nicht außer Acht lassen dürfen, wen wir, sag ich mal, auch schon bei der letzten Weltmeisterschaft sehr gelobt haben, weil er da auch, sag ich mal, so die Führung und Verantwortung übernommen hat, aber dann so ein bisschen untergegangen war, aber auch viel Kritik einstecken musste, ist Juri Knorr. Und Juri Knorr hat seinen Spielstil zu diesem olympischen Turnier hin nicht geändert, aber weiterentwickelt und mehr ins Team und auf das Team abgestimmt. Und ich finde, man sieht inzwischen richtig gut, dass auch der Bundestrainer mit, also Alfred Gislason mit dieser Truppe zusammen längere Zeit schon gearbeitet hat. Auch wenn es immer nur wieder einzelne Lehrgänge sind, sieht man eine Handschrift da drin. Und das finde ich beeindruckend, wie auch ein Juri Knorr sich da rein entwickelt hat in dieses Spielsystem und deswegen auch vollkommen zu Recht ins All-Star-Team gewählt wurde.
Ja, definitiv. Also über das All-Star-Team würde ich gleich sowieso nochmal gesondert reden wollen, aber das ist ein anderer Zeitpunkt. Aber ich bin bei dir. Ich fand es auch, es war wirklich von ihm ein wirklich gutes Turnier, von Anfang bis Ende. Also da hattest du, klar, auch mal Phasen dabei, wo es doch nicht gelaufen ist. Da will ich vielleicht ein bisschen drauf eingehen, aber das lag jetzt nicht allein an ihm. Da hat die ganze Mannschaft sich einfach schwer getan. Aber er hat wirklich das geführt, sehr souverän agiert. Er hat es nicht übertrieben, was er ja manchmal auch noch immer mal so ein bisschen gerne macht. Er hat wirklich sich, ja, versucht auch ein bisschen zurückzunehmen, ein bisschen mannschaftsdienlich zu arbeiten. Das hat sehr, sehr gut funktioniert. Und ich finde auch gerade dieses Wechselspiel und auch teilweise zeitweise, wo sie gespielt haben, dann mit Luka Witzke zusammen, das ist wirklich sehr gut. Und ich finde, Witzke ist wirklich für mich der Mann, der ihn auch entlasten kann. Er hat wirklich einen guten Ansatz. Er ist wirklich, ja, kann ihn einfach mal auch dann entlasten für eine gewisse Zeit. Und ich glaube, das ist ganz gut auch mal zu wählen gewesen, dass wenn Witzke fit ist, ist er einfach die Nummer 2 auf der Mitteposition für mich. Da gibt es in Deutschland einfach momentan keinen, der da drankommt, wirklich Knorr in dem Sinne so zu entlasten, wie er es getan hat.
Ja, definitiv. Da bin ich vollkommen bei dir. Auch wenn er schon leistungstechnisch deutlich abfällt, muss man leider sagen.
Ja, natürlich. Also, ne, da, wie gesagt, vielleicht auch wenn er dann noch ein bisschen mehr wieder einen auch vollen Rhythmus bekommt, darf er auch nicht vergessen. Auch da ist er mit sicher Verletzungsgeschichte auch noch ein Thema. Aber ich sag mal so, ich mag ihn dann noch ein bisschen mehr als Michalczyk, wo mir dann bei Michalczyk manchmal so ein bisschen die Torgefahr fehlt. Und die habe ich beim Witzke dann doch deutlich eher. So, also sieht natürlich auch den Nebenspieler und so, aber er kann dann auch selbst mal sich mal so einen Stemmwurf aus 7, 8, 9 Meter mal draufhauen. Also von daher ist das schon noch, was man da von ihm ein bisschen mehr sieht als beispielsweise jetzt Michalczyk. Was auf jeden Fall. Und der kann auch gut Abwehr spielen, darf man auch nicht vergessen. Definitiv nicht. Robin, lass uns vielleicht nochmal auf dieses Frankreich-Spiel eingehen, weil ich finde, das ist vielleicht eines der verrücktesten Spiele, die wir in den letzten Jahren überhaupt gesehen haben, wo du das Spiel siehst, und ich hatte schon vor der Partie so gedacht, so, ach nein, nicht Frankreich. Ich meine, mein Frankreich hat echt schlecht gespielt in der Hinrunde, das dürfen wir nicht vergessen. Vorrunde, das war brutal schlecht, wie sie sich irgendwie noch in dieses auf Platz 4 reingerettet haben ins Viertelfinale. Das war schon wirklich mit Hängen und Würgen. Ich habe das Spiel gegen Argentinien gesehen, wo sie mit 7-0 führen und dann am Ende da nochmal irgendwie mit 2 nochmal kurz davor sind, dieses Partie aus der Hand zu geben. Also wirklich für mich eine negative Enttäuschung. Aber wie sich die Mannschaft da zurückgefightet hat und dann diese Sequenz kurz vor Schluss, 12 Sekunden, 2 Tore Rückstand, und wann wie sie diese Partie drehen. Und ich denke, Dicker Mem, ja, ich weiß bis heute nicht, was er da gemacht hat. Also ich als Spieler, ich hätte den Ball, keine Ahnung, irgendwo ganz hinten rechts in die Halle reingeknallt. Das wäre mir sowas von egal gewesen, ob ich rot gesehen hätte oder nicht.
Es ist unglaublich, dass ein Handballer, der so unglaublich begnadet ist, mehrere Champions League-Titel für Barcelona schon gewonnen hat, Champions League Final Fours entschieden hat, EM-WM-Finals gefühlt entschieden hat und auch diesem Spiel ja komplett seinen Stempel aufgedrückt hat und Frankreich niemals in die Situation gekommen wäre, wenn Dicker Mem nicht, glaube ich, 11 Tore gemacht hätte in diesem Spiel, dass diesem Spieler in so einer Situation so ein Fehler passiert, das ist für mich ja unglaublich, aber macht auch diesen puren Wahnsinn dieses Sports aus. Weißt du, dass du in diesen Momenten so voller Adrenalin bist, aber dann auch nicht immer zu 100% wie ein Computer die richtigen Entscheidungen treffen kannst und dann eben in so einer Situation diese falsche Entscheidung triffst und dass diese Sequenz dann so natürlich auch abläuft. Renas Uschins steht halb links, wirft den Ball aus gefühlt 10 Metern einem sensationell aufgelegten Torwart durch die Beine. Sorry, aber das ist für mich eine der verrücktesten Sequenzen im Sport, die ich bis jetzt jemals gesehen habe. Und das ist nicht nur im Handball der Fall.
Ja, das war wirklich absolut wild. Also ich glaube, Gio, würde auch nochmal drüber nachdenken, ob er nochmal diese Auszeit wirklich nimmt. Weil ich meine, im Endeffekt kannst du eigentlich die Zeit versuchen, ein bisschen herunterlaufen zu lassen und da nicht nochmal irgendwie deinem Team noch irgendwie was Verrücktes mitzugeben auf die Hand. Ich habe keine Ahnung, worüber da geredet wurde, ist eine Auszeit, aber ich meine, lass es das, versuch einfach die Jungs runterspielen zu lassen. Ja, aber gut, natürlich klar, möchte ein bisschen mitgeben, weil man natürlich auch genau weiß, was passiert. Vielleicht möchte man auch nochmal die Jungs mit sich herunterholen und so weiter und so fort, aber ja, das ist natürlich ultra bitter verlaufen einfach aus dieser Situation, aber ja, es war einfach wild. Ich weiß noch, ich habe diese letzte Sequenz, habe ich geschaut mit meinem Vater, wir waren eigentlich, wetten, für den Tag nämlich Tickets reserviert für den Louvre und wir haben dann die letzten 3 Minuten der regulären Spielzeit, da saßen wir in irgendeinem Raum und haben das da über die Sportschau-App geschaut und haben dann gesehen, wie da diese Sequenz passiert ist und dann haben wir gesagt, so ja. Und dann haben wir gesagt, okay, gut, mach jetzt mal aus, mach noch den Rest, den wir noch haben und schauen dann wieder rein. Und haben dann diese letzte Minute dann noch gesehen, wo dann Deutschland in der Verlängerung dieses Sieg gewonnen hat, die ja auch noch total verrückt gewesen ist. Also das waren ja auch, glaube ich, 3 Tore in der letzten Minute oder sowas. Das war nochmal richtig, richtig wild. Und dann gab es natürlich einen lauten Jubelschrei, alle haben sich kurz umgedreht zu uns. Aber das war mir in dem Moment sowas von egal, weil wir im Halbfinale gestanden sind und Frankreich bezogen haben. Ach ja, hast du
gut getan. Ja, es war die pure Freude, die den Körper verlassen hat in dem Moment. Also wie bitter war es denn? Die deutsche Mannschaft spielt eine sensationelle Vorrunde und trifft dann im Viertelfinale auf den Gastgeber. Wir haben uns gegen Frankreich die letzten 5, 6, 7, 8 Jahre so schwer getan. Kein Spiel gewonnen gefühlt. Ja, in der Vorbereitung, gut, das Vorbereitungsspiel, würde ich jetzt nicht mal zählen lassen, weil da waren schon auch 2, 3 Spieler bei den Franzosen.
Mem war zum Beispiel nicht dabei, da war er verletzt zu dem Zeitpunkt.
Geschont, ganz genau. Und dann fällt eben auch noch 6 Sekunden beziehungsweise 10 Sekunden vor Schluss der Verlängerung dieses entscheidende Tor von Uschins. Und wie verrückt ist diese Szene, beziehungsweise wie bezeichnend ist diese Szene, dass der Aufsteiger des Turniers, Renas Uschins, den Schlagwurf über den fast einen Kopf größeren, größten Handballer aller Zeiten, vielleicht Nikola Karabatic, reinzimmert.
Ja.
eine Karriere geht zu Ende und der andere Stern geht auf. Und sorry, das ist viel Pathos jetzt gerade, aber das Spiel bietet auch wirklich, wirklich die Bühne dafür, sage ich mal. Ne? Und ich sage dir, ich weiß nicht, ob ein Elohim Prondi den nicht vielleicht verteidigt kriegt, diesen Wurf. Aber so oder so war Frankreich natürlich auch einfach ein bisschen geschockt, natürlich. Ne? Das glaub ich auch. Und von der Rolle. Und einfach.
Ja, Mem ja auch, der glaube ich nicht keinen einzigen Wurf getroffen in der Verlängerung, meine ich.
Genau. Und da hat, also Frankreich hat gerade mal 7 Monate vorher das Gegenteil erlebt. Du erinnerst dich, du warst nicht da, ich war da, als die Franzosen gegen die Schweden im Halbfinale der Europameisterschaft in Deutschland in der Lanxess Arena in Köln, als Elohim Prondi in der 60. Minute den direkten Freiwurf trifft für die Verlängerung und die Schweden in der Verlängerung nichts mehr auf die Kette kriegen und die Franzosen das Ding gewinnen. Und genau so war es jetzt umgedreht in diesem Viertelfinale.
Ja,
mit dem positiven Ausgang für Deutschland und der kompletten Gefühlsexplosion natürlich einfach und einem überragenden, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, David Späth natürlich, der ja. Dann in der Zeit und dann das gibt ja noch diesen einen Angriff sogar noch, weil Antoine Port hat ja sogar noch die Chance, den Ausgleich zu machen ja. Und das 7-Meter-Werfen zu erzwingen, aber den hält er dann ja noch. Irre, komplett irre. Also sowas, so ein Handballspiel habe ich noch nicht erlebt.
Das war schon ein geiles Spiel. Also wie gesagt, das kann man sich, glaube ich, immer wieder anschauen. Ich weiß nicht, ob es immer noch in der Mediathek bei ARD oder ZDF ist, aber ich glaube, das Spiel, das ist wirklich eins, was man sich noch in vielen, vielen Jahren daran erinnern wird, weil das war wirklich, wirklich absolut verrückt. Und ich meine, wenn man dann auch, ich war ja im Halbfinale dann da in Lille beim Spiel gegen Spanien und ich weiß nicht, und da möchte ich jetzt auch sagen, okay, das war echt super. Andy Wolf, was der an diesem Tag gehalten hat, das war überirdisch. Das hat mich sofort an 2016 erinnert, wo er auch im Finale gegen Spanien sowas von diesem Tor zugenagelt hat, wie ein großer, böser Wolf, der den reihenweise das Ding weggezogen war überragend gehalten. Aber ich finde halt, und das hast du nicht nur dann in dem Spiel gesehen, sondern auch, finde ich, in der ganzen K.O. noch so ein bisschen, dass dann der deutsche Angriff nicht mehr so griffig war. Und für mich war da so ein bisschen so ein Sinnbild dieser Probleme im deutschen Angriff auch so ein bisschen Jürgen Köster, weil ich hatte mir von ihm dann in solchen Phasen ein bisschen mehr Verantwortung gewünscht. Und das, finde ich, war in diesen K.O.-Spielen von ihm manchmal ein bisschen zu ängstlich, hatte ich den Eindruck, dass er dann einfach nicht die Vertrauen in seinen Wurf und seine Aktionen da selbst durchzugehen, Tore zu machen und so. Ja, die Quoten sind okay, aber es sind halt, ich glaube, nur 2 oder 3 Tore maximal, die er geworfen hat. Und ich finde, da hat er von dem Können, von der Qualität, die er eigentlich auch besitzt, das Potenzial, auch dann mal 6, 7, 8 Tore zu werfen. Und das, finde ich, das hat mir dann so ein bisschen wehgetan. Klar, wir haben es gewonnen am Ende, alles gut und so weiter, aber diese Partie war meiner Meinung nach viel zu lange, viel zu spannend, weil Deutschland war eigentlich von der Torhüterleistung und von der Abwehr klar überlegen und muss diese Partie schon viel früher entscheiden, als sie wirklich entschieden worden ist.
Ja, bin ich vollkommen bei dir, besonders wenn du dir die letzten 7 Minuten rausnimmst. Ich glaube, da wirft Spanien 2 Tore.
Ja.
Also da hat Andreas Wolf wirklich, da ging dann gar nichts mehr. Also ich erinnere mich da an eine Sequenz von der, ich glaube, 54. bis zur 58. Minute, da fällt kein Tor für Spanien. Mit insgesamt 5 oder 6 Paraden von Andreas Wolf. Das ist komplett verrückt. Aber wo du Julian Köster ansprichst, ich stimme dir zu, aber ich sage dir, das wird noch besser. Das wird sich noch ändern bei Julian Köster. Nein, es wird auch passieren. Und zwar spätestens dann, wenn Julian Köster anfängt, wirklich auch international auf Club, auf Vereinsebene zu spielen. Und viel häufiger so enge Spiele mit einer so enormen Wichtigkeit hat. Daran wird er wachsen. Er wird entweder mit Gummersbach wieder richtig, richtig international sich etablieren oder er wird irgendwann zu einem absoluten Spitzenclub wechseln und dort um die Champions League spielen, weil das Potenzial dafür hat er und dann wird diese Entwicklung so weit gehen, dass er das auch dauerhaft permanent vorne wie hinten abrufen kann. Nur das, was er hinten leistet, ist halt für einen halblinken, ne, halblinks Königsposition. Abwehrmitte, du kannst nicht diese Leistung bringen, vorne wie hinten. Es ist nicht möglich im modernen Handball.
Das ist auf jeden Fall brutal schwierig. Ich glaube, das können wir auf jeden Fall, darauf können wir zu.
Nenn mir einen Mittelblockspieler auf absolutem Weltniveau, der halb links spielt und seine 8 bis 10 Tore macht pro Spiel. Mir fällt keiner ein.
Das Also so spontan werden mir jetzt auch keiner einfallen, um ganz ehrlich zu sein.
Deswegen ich gehe gerade
die großen Positionen durch, aber ich meine...
Du kannst es nicht erwarten von Julian Köster, weil es meiner Meinung nach im modernen Handball nicht möglich ist. Ein Matthias Gitzel zum Beispiel verteidigt rechts außen oder halb rechts.
Ja, Dika Mem verteidigt ja auch eher halb rechts.
Halb.
Ich meine, Remeli ist ja eher der Mittelmann, wobei ich auch sagen muss, dass die Franzosen dringend einen vernünftigen Mittelmann brauchen, weil Remeli ist es nicht. Aber mir wird da wirklich keiner einfallen. Nee, in der Tat nicht.
Und deswegen finde ich, wir unterschätzen ein bisschen die Leistung, die Julian Köster im Mittelblock auch leistet.
Ja, genau. Also wie gesagt, ich möchte mal nichts da defensiv wegnehmen, aber natürlich klar, ich meine, wenn du natürlich so einen Mann mit so Qualitäten hast, dann würdest du natürlich von ihm wünschen, dass er halt regelmäßig 5 bis 6 Tore pro Spiel macht, aber natürlich klar.
Die macht er auch, wenn er mehr Entlastung im Mittelblock kriegt.
Ja, das glaube ich schon, ja. Ja, dann bist du vielleicht dann bei anderen Turnieren, wo du ein bisschen mehr auch wechseln kannst, dann vielleicht auch ein bisschen mehr die Möglichkeit, dass er dann auch da offensiv sich dann besser einfach entfalten kann. Ja.
Ja. Deswegen wäre natürlich ein Henrik Pekler oder ein Patrick Winczek, das wäre schon noch was gewesen.
Das stimmt natürlich. Ja. Schauen wir mal, wie es da weitergeht. Aber ja, das ist auf jeden Fall, wie gesagt, überragende Leistung über das Finale, mal im besten Fall eigentlich den Mantel des Schweigens hüllen, Robin, aber trotzdem müssen wir es ansprechen. Das war dann leider zu wenig. Da muss man aber einfach sagen, dass die Dänen einfach brutal agiert haben von Beginn an. Also, die wollten diesen Titel unbedingt, das hast du von der ersten Sekunde an angemerkt.
Ja, und bei Deutschland war nach diesen zwei...
Ja, da war einfach, glaube ich, die Luft raus, glaube ich.
...brutal aufreibenden Spielen die Luft raus und dann ist es vielleicht auch so ein bisschen des jungen Alters und der vielleicht nicht so ganz vorhandenen internationalen Erfahrung im deutschen Kader geschuldet, dass da dann es einfach nicht mehr so ganz funktioniert hat und die Dänen es geschafft haben, die Deutschen komplett zu überrollen. Ne, wenn du dann mit 3-4 hinten liegst, dann wird das irgendwann schwer und zur Halbzeit, boah, das war, also ich muss sagen, ich habe mich sehr, sehr schwer getan, das bis zum Ende mir anzuschauen. Ich habe es getan, weil ich dachte, nee, das guckst du dir jetzt schon noch an, die haben das bis in dieses Finale geschafft, das ist eine unglaubliche Leistung, aber es war schon, ja, es tat schon teilweise mir leid und tat weh beim Zuschauen, muss ich sagen.
Ja, leider.
Unabhängig davon muss man natürlich, also du hast es schon gesagt, den Dänen absolut gratulieren und höchsten Respekt zollen. Ein komplett makelloses olympisches Handballturnier. Da war von vorne bis hinten gar nichts dran auszusetzen.
Ja. Klar, da gab es hier nochmal so auch das ein oder andere Schwächephase. Ich erinnere mich, als ich dann einmal da war in Paris noch in der Vorrunde. Da, ich weiß gar nicht, gegen wen das war, aber da war auch der Nikola Jakobsen wieder wie heißt es so schön, der Spitzbube an der Seite, der da richtig gewutet hat, wie sonst was, das Rumpelschielchen, so, jetzt habe ich es. Aber ja, also was soll man das sagen, die haben es einfach überragend gemacht. Genau, gegen Ungarn war das, wo sie sich so schwer getan haben, wo sie dann mit 3 Toren gewonnen haben, aber ja. Da reden wir jetzt ein bisschen mehr drüber, glaube ich, in einer kurzen Pause hier bei Anruf am Handballtalk auf meinsportpodcast.de.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
A singer, Amy Winehouse, has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Ja, wir sind zurück hier bei Anruf am Handball-Talk und wollen natürlich noch ein bisschen die Dänen in den Himmel loben. Das müssen wir auch einfach tun. Einer der wenigen Teams haben es geschafft, alle Partien zu gewinnen. Das ist vorher noch nicht so vielen Teams gelungen. Das letzte Team ist geschafft, da war es Kroatien, 2004 bei den Olympischen Spielen. Also auch da mal Hut ab davor, was sie da geschafft haben. Mhm. Und was soll ich sagen? Matthias Gitzel, einfach dieser Typ ist sowas von nicht von dieser Welt zurzeit. 62 Tore, eine Wurfeffektivität von 75% und er hat es geschafft, als erster Spieler überhaupt sowohl bei der WM, bei der EM und bei Olympischen Spielen Torschützenkönig zu werden und das innerhalb von anderthalb Jahren. Kein anderer Spieler hat das überhaupt jemals geschafft. Dieser Typ ist einfach die Torgarant in Person. Das, ich weiß gar nicht, das ist einfach verrückt. Also, ja.
Ich frag mich, welche Superlativen für den Jungen noch kommen und was da noch passieren wird.
Übrigens, ich habe noch was vergessen. Meisten Toren beim Olympischen Turnier und meisten Toren im Olympischen Finale hat er übrigens auch nochmal eben so aufgestellt.
Auf internationaler Vereinsebene fehlen ihm ja sämtliche Titel. Er hat einen, genau. Er hat mit Berlin die Euroleague gewonnen. Wer weiß, was da noch kommen wird, aber ich finde, so langsam kann man darüber nachdenken, mal so einen Vergleich zu ziehen zu Lionel Messi und Cristiano Ronaldo im Fußballbereich. Weil das ist, also der wird, der wird ja nicht aufhören. Der ist ja noch jung. Also der wird ja dominieren ohne Ende und stellt halt Quoten auf, die kein anderer aufgestellt hat. Ne? Du hast die ungeschlagenen Olympiasieger aus Kroatien angesprochen mit einem alles dominierenden und sensationell aufspielenden Ivan Obalic. Ja. Ja, das war für mich, da habe ich mich in den Handball verliebt. Das war für mich lange Zeit, ich habe diesen Mann verehrt. Ja. Das war der großartigste Mittelmann, den es vielleicht je gegeben hat in meinen Augen. Aber Matthias Gitzel stellt den Mann in den Schatten, sorry. Also das ist die Art und Weise, wie Matthias Gitzel spielt. Pure, diese Geschwindigkeit, dieser Wackler, aber auch Würfe aus dem Rückraum, da ist alles dabei. Also der hat eine neue Art, Handball zu spielen, für mich definiert, wie ein Halbrechter, beziehungsweise wie ein Rückraumspieler agiert. Und das ist nicht von dieser Welt und wahnsinnig, das miterleben zu dürfen aktuell, wie der den Welthandball prägt, und ich ziehe meinen Hut vor ihm. Und ja, wenn er dann so einen Spieler wie, weiß ich nicht, Simon Pütlik zum Beispiel, der ein sensationelles olympisches Turnier auch gespielt hat, aber der wird in den Schatten gestellt, einfach.
Ja. Und der hat auch 58 Tore,
ganz genau.
54 hat er. Ja. Den meisten von allen. Ist ja auch so, okay, what the fuck, Alter. Ja, also für mich hat es auch nochmal gefordert, dass ich am Ende noch mal Mikkel Hansen sich noch mit dem Titel verabschieden dürfte. Ich meine, er hat zwar nicht viel gespielt, aber die 7 Meter hat er meist alle super entspannt gemacht. Ich fand das immer so ganz cool, ihn da zu beobachten. Er saß da, hatte 2 Handtücher über seine Oberschenkel gelegt und machte hier mal den Ball mal sauber oder so. Aber er war da total entspannt. Ich glaube, er war mit seiner Rolle auch total fein, dass er jetzt nicht derjenige war, der halt im Fokus stand, sondern einfach so ein bisschen so mit noch dabei war. Ähnlich wie auch ein Henrik Mohlgaard, der ja auch noch irgendwie nur mal so als, ich will jetzt nicht sagen, besseres Maskottchen oder so, weil er immer noch gut verteidigt hat oder so, aber er hat ja auch nicht viel Spielzeit bekommen. Aber gut, brauchtest du halt auch einfach nicht, weil diese Mannschaft so stark gespielt hat. Du hattest gute Torhüterinnen drinne. Ich fand auch Emil Nielsen noch besser als Niklas Landin, auch wenn es Landin am Ende ins All-Star-Team geschafft hat. Aber ja, also diese dänische Mannschaft und auch teilweise dann, was auch deren Mittelmann gespielt hat, sag schnell, Thomas Arnoldsen war echt gut, hat zwar noch ein paar, man merkt, dass er so ein bisschen braucht, sich so ein bisschen auch anzupassen auf dieser internationalen Ebene, aber wow, also ganz ehrlich, mit dem Rückraum viel Spaß, den zu verteidigen in den nächsten Jahren, ey, das wird für alle Teams eine Mordsherausforderung.
Ja, wenn Simon Pütlik und Matthias Gitzel gesund bleiben, ja. Mit Lukas Jürgensen dann dazu als Kreisläufer, der auch echt ein gutes Turnier gespielt hat, muss man sagen, ja. Nimm Emil Nielsen da hinten drin, alle ungefähr ein Alter.
Ich finde auch, Emil Jakobsen ist auch, wenn auch mal so ein anderes Mal so einen schlechteren Tag hat, aber auch er ist es nämlich eigentlich mit einer der besten Links außen, die es gibt auf dieser Welt.
Aber der Rückraum, diese Achse, ne? Torwart, Rückraum links, Rückraum rechts, Kreisläufer, die haben noch, wenn sie verletzungsfrei bleiben, locker 7, 8 Jahre auf absolutem Weltniveau. Da werden noch so viele Titel über die Dänen laufen, sage ich dir. Das wird.
Ich glaub's auch.
Ich glaube, das könnte einer, also der großartigsten Stretches im internationalen Handball aller Zeiten werden. So. Also da muss erstmal dann jemand danach wieder rankommen.
Ja, so sieht's aus. Es ist einfach. Also wir hatten immer gedacht, dass die Franzosen.
Nur die EM gewinnen sie nicht. Also.
Ja, genau. Wir haben immer mal gedacht, dass diese französische Zeit, wo sie da auch alles gewonnen haben in Folge, mit wo sie wirklich alle in Topform waren, die Gilles, Karabatic und so weiter, wie sie da gespielt haben, das war ja auch teilweise überragend mit Omeyer im Kasten und so.
Ja, aber das haben die Dänen jetzt schon in der Tasche,
finde ich. Ja, das glaube ich auch. Also das ist schon, muss man auch einfach sagen. Und jetzt meine ich, deren neue kommt ja jetzt noch nach. Und die sind ja nicht viel schlechter. Vielleicht sogar noch besser als die aktuellen. Also das ist schon echt verrückt. Aber lass uns vielleicht, Robin, schon noch über die französische Nationalmannschaft reden. Weil, wie gesagt, wir haben hier den amtierenden Europameister, der da hingeht und sagt, okay, hey, wir wollen hier daheim den Titel gewinnen. Du spielst eine Vorrunde, die schon, man muss mal schon sagen, richtig schwach war. Ich will nicht sagen grottenschlecht, aber es war schon sehr, sehr schwach. Und schmeißt dann so ein Ding weg. Was ist mit Frankreich passiert in den vergangenen Monaten? Ist es einfach zu viel Druck auf diese Mannschaft gewesen, womit sie nicht klargekommen sind? Oder fehlt dem Team mehr und dass sie einfach nur bei der EM überperformt haben? Ich weiß es nicht, weil...
Mich hat der EM-Titel der Franzosen überrascht, muss ich sagen.
Ja, das stimmt. Also das hatten wir uns damals alle überrascht, aber sie haben halt ein gutes Turnier gespielt. Und dann haben wir so, okay,
gut, ja, haben sie, weil ich fand die Mannschaft da schon so ein bisschen irgendwie ausklingend, nenne ich es mal. Wir sagen immer, die Franzosen hätten schlechte Torhüter. Also da habe ich leider im Viertelfinale dann gar nichts von gesehen wieder irgendwie. Also dass Vincent Gérard seine Karriere gefühlt beendet, ja, sehe ich irgendwie, also es ist unglaublich, was der da gehalten hat. Und das ist dann auch nicht mehr nur, wir schießen den zum Helden so, ne, sondern dann irgendwo ist er auch dann gut so.
Ja, drittbeste Quote des gesamten Turniers, ne, das habe ich vergessen.
Ja, aber die Franzosen, weiß ich nicht, also der Druck, eigentlich müssen sie mit Druck umgehen können, so denke ich mir, weil der Druck ist schon da, ne, also die bei Olympia im eigenen Land, es wurden schon sehr hohe Erwartungen in dieses Team gesetzt. Ne? Immerhin amtierender Olympiasieger, amtierender Europameister, gerade erst im Januar geworden so. Aber vielleicht ist es ein bisschen auf dem absteigenden Ast, wie es dann doch vielleicht auch bei den Spaniern ist. Also Spanien und Frankreich, für mich, boah, für mich ist es gar kein attraktiver Handball mehr.
Und ich finde halt, also finde ich, gerade wenn ich mir halt den Rückraum jetzt von Frankreich anschaue, ich finde, sind auf rechts richtig gut besetzt. Ne? Du hast einen Richardson, du hast einen Mem, ne, da sind schon echt gute Jungs, also auch ein Port, der ja auch noch auf der Position ja auch spielen kann, da sind die richtig gut besetzt. Aber wenn ich halt auf so Mitte und dann links gucke, also ich meine, ein Prandi, der hat gute Anlagen, aber der kann ja, das ist halt so ein Bälle-Schmeißer. Der kann ja halt mal, an einem Tag kann er mal von 10 7 treffen, kann aber von 10 mal nur 3 treffen. So, und dann bist du halt zu sehr abhängig von ihm, was mit Sicherheit ein Problem auch war, dass natürlich Min auch gespielt, eine gewisse Zeit gespielt hat. Und ich finde halt, auf Mitte ist halt Remeli nicht so überragend, dass er dieses Spiel immer so an sich reißen kann. Also er ist für mich kein überragender Weltklasse-Mittelmann auf Dauer. Er ist vielleicht ein guter Halblinker, wo man dann auch seine Position ein bisschen besser ausspielen kann, aber er ist jetzt nicht so jemand, der so ein Spiel steuern kann, der so ein Spiel lenken kann, der seinen Kreisläufer in Szene setzen kann. Das kann er mal immer mal wieder phasenweise, aber ich finde halt nicht so konsequent genug, wie es eigentlich diese Mannschaft braucht. Und dahinter ist ja auch nicht, sag ich mal, so viele Namen, wo man sagt, okay, hey, die können jetzt da noch reinschmeißen und dann dazukommen. Also da ist schon noch ein bisschen so, das sieht man auch bei den Spaniern, finde ich auch gerade krass, wo jetzt auch Jorge Marqueda seine Nationalmannschaftskarriere auch beendet, dass da einfach so ein bisschen, ja, gerade diese jungen, neuen Spieler fehlen, die jetzt in Deutschland kommen. Und das merkt man jetzt einfach an, dass da einfach jetzt so eine Generation wegfällt und da aber nicht diese Weltklasse nachrückt. Und ich glaube, das hat ihnen in diesem Moment einfach wirklich sehr wehgetan, dass sie einfach dann sehr begrenzten Kader hatten und dann vielleicht dann noch der eine oder andere hatten rauslassen müssen, der vielleicht nochmal so einen Überraschungseffekt mitnehmen könnte. Und man muss auch ganz ehrlich drüber reden, braucht man wirklich viel Kreisläufer. Ne? Also haben wir auch mit Tonar, mit Fabregas, Karabatic und Konan 4 Kreisläufer gehabt. Finde ich zu viel eigentlich von
der Kader. Absoluter Quatsch. Also Kenny Mahé nicht mitzunehmen, ja, aber dafür 4 Kreisläufer mitzunehmen, Kenny Mahé ist genau das, was du gerade gesagt hast, dieses Besondere im Spiel, dieses Unerwartete im Spiel, was ein Rebellie. Rebellie arbeitet sich immer wieder rein in die Abwehr, rein in die Abwehr, rein in die Abwehr. Das ist dieses Zielspiel. Kenny Mahé, Schlagwurf hier, Wurftäuschung da, unerwarteter Pass um die Ecke. Kenny Mahé bringt eine Abwehr zum Laufen und bringt Pep in ein Handballspiel rein. So, ne? Ich finde, es ist, ich mag ihn als Spieler, einfach die Art und Weise, wie er spielt. Er spielt nämlich das Spiel. Weißt du, das ist, er ist verspielt. Genau. So ein bisschen. Und das ist das Geile daran. So, das ist ein Zocker. Und so einer fehlte, glaube ich, der französischen Mannschaft so ein bisschen. Und so einer fehlt auch den Spaniern. Und das meine ich mit dieses Spiel beider Mannschaften ist für mich ein bisschen langweilig und zäh und nicht mehr so attraktiv geworden. Aber es ist total spannend, doch zu beobachten, oder nicht? Dass, du hast es gerade nämlich gesagt, bei den Deutschen kommt das jetzt wieder. Bei den Dänen ist es jetzt schon da. Bei den Spaniern und den Franzosen nimmt es gerade wieder ab. Ich finde diese Wellenbewegungen im internationalen Handball so interessant und so beeindruckend, wie sich Jugendarbeit immer wieder entwickelt und neue Spielideen hervorbringt und so auch Nationalmannschaften immer wieder Hochs und Tiefs haben. Das finde ich einfach total beeindruckend zu beobachten und das finde ich, können wir gerade richtig gut beobachten. Spanier und Franzosen dominierten die 2000er und 2010er. Genau. 2000er wurden auch noch von den Kroaten und den Russen dominiert sogar. Ja. Dann 2010er von den Spaniern und den Franzosen. Dann die aktuelle Zeit, 2020er, vielleicht schon ein bisschen früher, werden von den Dänen, den Schweden dominiert. Und das ist total beeindruckend, finde ich, das so zu beobachten einfach. Und ich hoffe, dass die Deutschen jetzt so ein bisschen wieder da reinstoßen werden und so ein bisschen den Dänen nachfolgen werden.
Ja, das wäre auf jeden Fall super. Also, wie gesagt, das wäre auf jeden Fall toll zu beobachten. Lass uns aber für mich, ich finde, müssen wir eigentlich noch über die größte Überraschung sprechen. Slowenien ist Vierter geworden, ja, Robin.
Absolut.
Wer hat damit bitte gerechnet? Die Mannschaft ist so alt, damit auch keiner gerechnet, dass Uro Sormann, der gerne mit seinem Libero spielt, lässt, dass sie da, ja, ins Spiel um Platz 3 kommen. Also, what the fuck, Alter?
Irre gut.
Ja.
Mega. Alex Plan natürlich krasses Turnier gespielt. Alter, was ein Typ, ey. So ohne Gnade in jeden Angriff sich reingezimmert. Der hat mit ganzem Körpereinsatz, also der hat wirklich 120% gegeben, jede Sekunde, die der auf dem Platz stand. Geiler Mittelblock, Blasch Blagotinschek ist natürlich einer. Den würde ich in meinem Leben nicht Handball spielen wollen, sage ich dir. Der sieht aus, ungelogen, die Hände von dem, die sind, glaube ich, so groß, wirklich wie so, einfach wie so ein Mülltonnendeckel, Alter. So riesen Pranken, eine geile Truppe. Ein bisschen immer das Tempo verschleppt auch, aber nichtsdestotrotz gut miteinander gezockt. Mia Sachabetsch, sowieso ein cooler Mittelmann, ne? Ich mag ja diese kleinen, flinken Mittelmänner auch immer noch. Der hat auch immer wieder seine Spielanteile bekommen. Ey, cool. Richtig cool, mal wieder so eine Überraschung dabei zu haben auch, ja.
Und vor allem eine Blaslanche nicht zu vergessen, der ja noch ins All-Star-Team gewählt wurde. Überragend gespielt auf der Position. Auch er ist auch in den Top 10 Topscorern gewesen. Auch Dejan Bombard hat auch nochmal mit 22 Assists. Also wirklich, die haben das wirklich sehr, sehr als Team einfach angenommen, ne? Und da haben wirklich nochmal alle, die nochmal mit dabei waren, jetzt wird auch ein bisschen noch Richtung Ende gehen, ne? Bombard beispielsweise. Blagotinschek ist ja auch schon eher im Herbst seiner Karriere, möchte ich es jetzt mal sagen, oder auch noch andere, dass die dann nochmal sich jetzt nochmal so zusammengerissen haben und dann wirklich nochmal so gefightet haben. Ey, hätte ich nicht mit gerechnet, bin ich ganz ehrlich, aber hat echt Spaß gemacht, dazu zu schauen, muss man einfach sagen, das haben die echt, echt wirklich gut gemacht und ob das wohl ja gar nicht die Torhüterparaden so überragend gewesen sind, also beide Keeper, sowohl Flerlin als auch Lesjak, waren ja beide nicht bei einer Quote von 30% oder so, aber die haben gefightet, die haben alles gegeben und da wirklich noch die Norweger, die auch eigentlich gut gespielt haben, muss ich zugeben. Aber ich finde, da müssen wir nochmal über Sonnersa Großen sprechen, weil der ist ja wirklich komplett untergegangen. Also, ich weiß nicht, was mit dem passiert ist in Norwegen, aber für mich ist er nicht mehr Weltklasse. Also, so schlecht wie der spielt jetzt bei der EM und jetzt wieder, sorry, also was ist mit ihm passiert, bitte? Ist er jetzt ein faules Talent geworden? So ein schlampiges Talent, was ja nur noch Talent besitzt, aber nicht mehr arbeitet oder was?
Ja, es wirkt fast so ein bisschen so, als ob so ein ganz klar. Also ich will ihm überhaupt nicht zu nahe treten. Nee,
überhaupt nicht, gar nicht, aber es sieht da komisch
aus. Ich weiß nicht, was bei ihm persönlich ist oder wie oder was. Also es wirkt, als ob so ein bisschen Professionalität verloren gegangen ist in dem Ganzen. Ne? Also die Arbeit, die andere reinstecken, dass er sich vielleicht denkt, dort, ja, hier, Kolstad, das passt schon. Ich muss hier nicht mehr alles geben und muss hier nicht mehr komplett eben dieses Privileg, Profisportler zu sein, da muss man ja auch für investieren, so, ne? Deswegen werden die Besten der Besten, sind die Besten der Besten, weil sie 120% geben und zwar 24-7 so. Und ich weiß nicht, ob er das noch tut, so unbedingt, weil der Leistungsabfall schon, ja, frappierend ist, meiner Meinung nach.
Ja, finde ich auch. Also das war wirklich für mich so einer der Momente, wo ich sage, es war echt krass, wie er abgefallen ist. Ja, also damit habe ich echt nicht gerechnet, dass der so in sich zusammenfällt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also das war schon echt krass, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also das habe ich so nicht mit erwartet, dass er doch da so krass einbricht. Aber gut, ich meine, vielleicht kommt dann mal wieder die Kurve rum. Ich bin mal sehr gespannt, wie er jetzt rangeht, auch mit Kolstad in der Champions League und so weiter und so fort. Aber da muss ich schon noch ein bisschen was drehen. Robin, vielleicht mal noch ganz kurz einen Blick aufs All-Star-Team jetzt zum Abschluss. Wenn wir erstmal drauf schauen, im Tor Niklas Landin, rechts außen Blas Jansch, Rückraum rechts, Brünners Uschins, Mitte Knorr, halblinks Simon Pütlik, links außen Daniel Fernandes, am Kreis Lukas Jörgensen, natürlich MVP Matthias Gitzel. Wenn ich mir anschaue, prinzipiell ehrlich gesagt, Landin ist für mich nicht der beste Torhüter gewesen. Auch Jörgensen war für mich nicht der beste Kreisläufer, um ganz ehrlich zu sein. Daniel Fernandes auf links außen hatte ein paar gute Aktionen, aber ich weiß nicht, ob er der beste links außen des Turniers gewesen ist. Also ich bin da mal wieder so ein bisschen mit diesem Thema, wo ich so, okay, wer hat dieses Team zusammengestellt?
Ja, unsere Linksaußen brauchst du auf jeden Fall nicht da reinstellen. Ne? Das sind nämlich, wir nehmen seit 45 Minuten auf und über die einzige Position, über die wir kein einziges Wort verloren haben, sind die Linksaußenposition.
Wir haben übrigens auch nicht lobend erwähnt, dass Johannes Goller brutal viel Tore geworfen hat. 37 Tore, viertmeisten
jemals. Das hätte ich jetzt im nächsten Schritt gesagt. Anstelle Jürgensen hättest du nämlich auch einen Goller da reinwählen können, weil der hat wieder hinten wie vorne also wirklich großartig gespielt. Der ist ein richtiger Captain gewesen jetzt mal. Also das war ein ganz starkes Turnier auch von ihm. Und da weiß ich nicht, ob man dann diese Kombi einfach auch hätte betrachten können. Ah gut, dann wären drei Deutsche natürlich da irgendwie im All-Star-Team gewesen. Und dementsprechend, also Landin kann ich dir sagen, das ist ein Farewell. Ja, also das ist gewählt, weil in Ehrung dieser großartigen Karriere dieses Mannes. So, der verabschiedet sich ja auch mit Olympiagold jetzt aus der Nationalmannschaft. Und das ist gut. So, dann wählst du den da nochmal rein. Vollkommen nachvollziehbar. Ja, Daniel Fernandes, weiß ich nicht. Also, aber wen hättest du auf links außen gesetzt sonst?
Ich hätte halt über Descan gesprochen vielleicht noch. Der war echt gut bei den Franzosen.
Ja, das stimmt.
Der einzige Franzose in so ein bisschen eine Normalform.
Der hat gegen Deutschland genetzt ohne Ende, ja.
Ja, das war brutal, Alter.
Der das hat stimmt. Gespielt. Boah, der ja, stimmt, der hat 10 auch gemacht oder so, glaube ich, ja. Ja,
richtig viele Tore gemacht. Also das muss ich sagen, der war echt abgezockt. Das muss ich schon ganz ehrlich zugeben. Also,
ja, da kann man drüber streiten, da hast du recht.
Ja, aber wie gesagt, also auf links außen hat sich wirklich jetzt nicht so viel hervorgetan. Das muss man auch schon ganz ehrlich so sagen. Also da ist mir wirklich auch nicht so, mit dem mir wirklich ins Auge gestochen ist. Klar, Alex Gomez hat auch wieder 48 Tore gemacht, okay, aber es hat Alex Gomez.
Ja.
Ja, aber wie gesagt, das war schon ein bisschen verwunderlich auf jeden Fall, aber ja, also es war doch schon ein ultra geiles Turnier bei den Männern, muss man auf jeden Fall sagen. Wir machen jetzt eine Pause und kommen mal zu den Frauen, denn da müssen wir auf jeden Fall auch noch drüber sprechen, über die deutsche Frauennationalmannschaft und über eine norwegische Nationalmannschaft, die sich endlich wieder zum Olympiatitel freuen dürfte, aber dazu gleich mehr hier bei Anruf am Handballtalk auf meinsportpodcast.de. Ja, wir sind zurück hier bei Anruf am Handballtalk und wollen natürlich jetzt drüber sprechen, wie sich auch die deutschen Frauen geschlagen haben, denn das war ja ganz positiv. Sie haben es zumindest in das Viertelfinale geschafft. Das war das Minimalste, was man erreichen wollte. Das war aber, Robin, das muss man ganz ehrlich sagen, schon so ein bisschen so eine Zitterpartie. Ne? Das Auftaktspiel direkt gegen Südkorea verloren mit einem Tor, womit man überhaupt nicht gerechnet hatte. Aber dann hat man doch auch gerade gegen Slowenien dann noch wirklich gesehen, dass die Mannschaft dann doch schnell angekommen ist. Schon vorher gegen Schweden fand ich sie echt gut, da waren sie noch nah dran. Sah vielleicht ein bisschen knapper aus, als es am Ende war. Aber die zweite Halbzeit hat zumindest positiv gestimmt. Aber was sie dann gegen Slowenien gezeigt haben, also es war vielleicht der beste deutsche Auftritt offensiv, den ich seit langem gesehen habe.
Ja, da war aber auch viel Wut im Bauch, muss man dazu sagen. Ne? Also ich glaube so, Ja, so schlecht wollte man dann doch nicht ins Turnier starten, weil, also die Vorstellung gegen Südkorea war schon, boah, das war sehr ängstlich, das war mit angezogener Handbremse, ja. So, wir dürfen hier nicht verlieren. So erwarte ich aber nicht ein Auftreten in so einem Spiel, da musst du doch mit Spielfreude reingehen und du musst happy sein, dass du dabei bist, dass du endlich mal wieder dabei bist und dann musst du da doch alles geben und befreit aufspielen und sagen so, die knallen wir jetzt hier weg, weil, sorry, aber eigentlich müssen die mit 6, 7, 8 Toren geschrubbt werden. Ganz ehrlich. Also nichts anderes erwarte ich eigentlich und die Niederlage ist so unnötig und dann macht man sich so stressig und ich weiß nicht, gegen wen wäre es denn im Viertelfinale gegangen, wenn das gegen Südkorea nicht verloren gegangen wäre?
Naja, es wäre wahrscheinlich egal gewesen, weil du sowieso Vierter geworden wärst. War ja klar, weil du gegen Dänemark, Schweden und Norwegen halt verlierst. So, ja. Deswegen war es ja im Endeffekt klar, das wäre halt ein bisschen ruhiger noch einfach erkennen können. Ne? Wenn du weißt, okay, ich habe halt diesen Sieg, dann weißt du, okay, dann geht es gegen Slowenien wahrscheinlich um das Wichtige. So, dann hättest du schon ein bisschen so einen Komfortpuffer gehabt, sage ich mal so ein bisschen. Weißt du, dass du halt nicht sagst, okay, ich muss jetzt halt auf die Tordifferenz schauen, weil wir wussten ja auch, dass ja auch Slowenien mit 7 vorher gewonnen hatte gegen Südkorea. Das heißt, du musst ja auch eine gewisse Distanz auch aufholen. Und da war zumindest die Leistung auf jeden Fall sehr positiv, aber ja, man hat es dann ein bisschen zu sehr spannend gemacht, sage ich
so. Ja, ich weiß nicht, also der Sieg gegen Slowenien hat dann schon auch natürlich noch geilen Rückenwind gegeben fürs Viertelfinale. Das finde ich auch echt nicht schlecht war, muss ich sagen. Also da haben sie dann eine Leistung gezeigt, da haben sie lange Zeit echt gut mitgehalten und am Ende auch ein bisschen gegen die Halle verloren, finde ich.
Ja, das muss man schon sagen. Also ich muss schon wirklich sagen, ich habe es auch hier in Lille erlebt. Also die französischen Fans, die sind wirklich nicht so die größten Deutschland-Fans. Das kann ich jetzt hier mal so ganz klar sagen.
Soll ich dir was sagen? Ich glaube, das beruht auf absoluter Gegenseitigkeit.
Das glaube ich aber auch. Das war schon echt eine krasse Atmosphäre. Und ich meine, das war ja nicht das Einzige. Also wir hatten ja so viele Duelle bei der Olympia, wo immer im Team irgendwie Deutschland gegen Frankreich gespielt hat. Ich glaube, es war gefühlt in fast jedem Wettbewerb, außer im Hockey, glaube ich, wo Deutschland mal irgendwie gegen Frankreich gespielt hat. In jeder Teamsportart. Bei den Basketballern waren es zweimal, bei den Handballern war es zweimal, im Volleyball war es. Also das war ja wirklich krass, wie oft dieses Duell es einfach gegeben hat. Und ja, also wie gesagt, sie haben halt gut gefightet, sie haben auch vor allem halt defensiv, das fand ich auch da wirklich gut gestanden und das ist ja auch immer die Basis ja eigentlich auch für diese Mannschaft und das hat geholfen, aber ja, am Ende hat es dann halt dann von der Wurfquote einfach nicht gereicht und das muss man dann auch dann wieder einfach leider eingestehen.
Ja, total und ich muss sagen, also wer mich so ein bisschen enttäuscht hat, jetzt schon bei den letzten 2, 3 großen Turnieren, ist dann doch irgendwie ein bisschen Emily Bölk, muss ich sagen. Also mit der internationalen Erfahrung, Champions League auf dem Niveau zu spielen, ist sie für mich, also die macht, die führt für mich zu wenig, dieses Spiel, muss ich sagen. Dann ist dann doch immer so eine Xenia Smith irgendwie, die dann vorangeht und die wichtigen Dinger reinwirft. Und ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie so ein bisschen in ihrer Entwicklung hat sie schon ein kleines bisschen stagniert irgendwie einfach.
Ja, ich weiß so ein bisschen, was du meinst. Also es ist auch nichts gegen Emily Bölk, aber es gibt halt so Phasen im Spiel, wo du halt merkst, sie will halt jetzt diese Führung übernehmen, aber sie verkrampft da so ein bisschen irgendwie. Dann kommen mal so Würfe, Aktionen daraus, dass so nichts Halbes, nichts Ganzes ist. Und sie ist sowieso nicht jemand, die ich auf Mitte stellen würde. Und sie ist wirklich eher so ein bisschen für mich so eine Shooterin, auch jemand, die 1 gegen 1 gut gehen kann, aber die ist halt jetzt nicht so jemand, der dann immer sofort das gute Auge für die Mitspielerin hat und so weiter und so fort. Und ich finde, man merkt das auch nicht nur bei ihr, ich finde auch Anina Gresiel ist auch in wichtigen Phasen nicht so dominant, wie sie eigentlich sein sollte. Auch da bin ich ganz ehrlich, erwarte ich mir ein bisschen mehr, wenn sie international spielt und sich auch jede Woche auch mit Top-Spielerinnen misst auf dem Niveau. Auch da nimmt sie sich immer mal wieder Auszeiten, erlaubt sich unfassbare Fehler. Die Wurfquoten sind auch nicht wirklich gut. Und dann fehlt es da manchmal ein bisschen diese führende Hand auf Mitte. Und da hast du Xenia Smith, die, wie ich finde, eine gute Entwicklung gemacht hat auf dieser Position, sich enorm auch offensiv weiterentwickelt hat. Defensiv ist sie ja sowieso wie ein Fels in der Brandung für die Mannschaft. Aber ja, irgendwie so ein bisschen, es fehlt dann so ein bisschen. Und wenn halt natürlich von diesen 2, 3 großen Stars, die du hast in der Mannschaft, die halt nicht so funktionieren, dann muss ich halt auch sagen, auch wenn es natürlich spannende Spieler gibt, wie eine Annika Lott, wie eine Viola Leuchter oder so, die haben halt noch nicht diese Erfahrung wie diese 3. Und das ist dann natürlich etwas, was du dann natürlich auch gerade in so Duellen mit solchen Top-Teams, die halt viel internationale Erfahrung besitzen, auch einfach merkst, dass es dann noch ein bisschen fehlt bei dieser Mannschaft, dass sie halt wirklich diesen nächsten Schritt einfach gehen können. Und wenn wir Leute wären noch fitter gewesen, wäre es vielleicht nochmal eine Hilfe gewesen. Aber ich glaube auch da mit der Verletzung natürlich war sie noch nicht so bei 100%, wie man es vielleicht hätte sich erwünscht. Auch nicht bei Annika Lott, die ja auch verletzt gewesen ist, lange Zeit, hat noch irgendwie die letzten zwei Bundesliga-Spiele ja gehabt. Und ich glaube, wenn die noch ein bisschen mehr Spielzeit vorher gehabt hätten und noch eine bessere Rückserie gespielt hätten, ich glaube, das wäre noch für die Mannschaft, glaube ich, besser gewesen, wenn sie noch ein bisschen mehr einfach im Rhythmus drin gewesen sind, weißt du?
Ja, da wäre dann die Tiefe da gewesen, die wir bei den deutschen Herren halt jetzt in diesem Turnier endlich mal gesehen haben, ja.
Genau, also wie gesagt, ich finde, die Mannschaft hat auf jeden Fall auch gute Spielerinnen, so und so ist es jetzt nicht auch. Also ich finde auch, man kann auch nur ein bisschen mehr auch Spieler mit reinnehmen. Also zum Beispiel, was ich zum Beispiel nicht verstanden habe, warum zum Beispiel Tunnel-Luise Reinemann überhaupt keine Option war. Die ist einer der besten Torschützenkönigin in der Bundesliga derzeit und ist ja nicht nominiert worden in irgendeinem Sinne. Also ja, ich weiß auch nicht. Da kann man, glaube ich, noch ein bisschen mehr machen. Ich finde, hat man auch ein paar gute Leistungen gesehen. Auf jeden Fall so ist es jetzt nicht. Zumindest bei der 7 Meter ist man besser geworden. Da macht Julia Maitorf eigentlich mittlerweile echt gut. Aber auch da merkt man bei ihr auch, sie spielt einfach, ja, in Ludwigsburg ist es ja jetzt einfach zu häufig auf rechts aus und nicht auf Rückraum rechts. Und das ist dann immer noch schon noch eine Umstellung, wenn du dann dich dann wieder dahin gewöhnen musst bei der Nationalmannschaft. Und da würde ich mir wünschen, dass da auch ein bisschen mehr Vertrauen in sie da ist, dass sie das auch in der Nation, also im Verein dann einfach häufiger spielt, weil sie hat gute Ansätze, klar nicht immer fehlerfrei, aber ich denke, wenn sie dann noch mehr Spielzeit bekommt, das würde der Mannschaft doch auf jeden Fall helfen.
Ja, absolut. Aber ich habe, also abgesehen von diesem Südkorea-Spiel, muss ich sagen, fand ich, war es ein absolut solides, gutes, also okayes Turnier von den deutschen Damen.
Du, absolut, bin ich komplett bei dir. Also du hast gut mitgehalten gegen Dänemark, du hattest Frankreich gut mitgehalten. Also von daher, es war ein Schritt nach vorne. Ich glaube, so kann man es ganz zusammenfassen. Es hört sich jetzt kritisch an, als es im Endeffekt war. Wie gesagt, dieser Auftakt, der war überhaupt nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Ich finde auch, da hat man auch ein bisschen, ja, war vielleicht ein bisschen zu viel Olympia, oh, was ist ja passiert hier und so weiter und so fort. Aber man hat sich wirklich gut gesteigert und man kann darauf aufbauen, definitiv. Also man muss sich nicht verstecken, man ist nicht so weit weg. Das sind auch nur Kleinigkeiten eigentlich, auch wenn wir jetzt vielleicht ein bisschen kritischer geklungen sind oder so. Aber ich finde, diese Mannschaft hat enorm viel Potenzial einfach und da sind viele entspannende Spielerinnen mit dabei. Wenn die Torhüterin natürlich auch noch ein bisschen besser halten, muss man einfach sagen, das war leider auch nicht so bei Katharina Füllner und auch Sarah Wachter nicht. Da waren die Quoten nicht so stark, wie man sich vielleicht erhofft hatte. Dann ist auf jeden Fall was möglich. Aber die sammeln noch Erfahrung, teilweise ja noch ganz viel und von daher, ich glaube, da kann in den kommenden Turnieren noch auf jeden Fall noch was gehen. War doch schon im Dezember. Ja.
Kritik möchte ich noch an einer anderen Sache äußern, und zwar nicht am deutschen, weder am deutschen, an den deutschen Herren noch an den deutschen Damen, sondern ich möchte einmal Kritik äußern an der 9 Uhr Anwurfzeit bei einem olympischen Handballturnier. Entschuldigung, aber niemand kann mir erzählen, dass Profisportler oder Leistungssportler oder irgendein Sportler um 9 Uhr morgens Top-Leistungen abrufen kann. Und das kann doch nicht im Sinne des Veranstalters sein. Man will doch bei den Olympischen Spielen die besten Sportler der Welt in ihrer bestmöglichen Verfassung sehen. Und da kannst du doch nicht um 9 Uhr ein Handballspiel anpfeifen. Sorry. Aber wenn Spieler um 4, 5 Uhr deswegen aufstehen müssen, um ihre Routinen durchzugehen, das ist für mich ist das einfach nicht nachvollziehbar.
Bin ich absolut bei dir. Ich meine natürlich, klar, dadurch, dass du halt 6 Spiele pro Tag halt hast, musst du die halt irgendwie hinmachen. Ne, so ist es ja dann auch nicht. Und du musst dann auch irgendwie dann die Hallen ja auch leeren, weil du ja quasi ja immer diese Sessions ja kaufst, morgens, nachmittags und abends. Und das sind ja immer dann 2 Spiele. Aber da kann man vielleicht überlegen, ob man den nicht dann vielleicht noch ein bisschen ja nach hinten rausschiebt, sage ich es mal so, weil alle sind es ja gewohnt, auch spät zu spielen. So ist es ja jetzt nicht. Und gerade wenn man dann sagt, okay, man spielt dann, ich weiß gar nicht, wann die letzten Spiele angefangen haben, ich glaube 21 Uhr, glaube ich, ne, müsste es gewesen sein, könnte man schon drüber nachdenken, ob man dann sagt, okay, hey, wir schieben das schon noch ein bisschen nach hinten, weil es ist schon früh auf jeden Fall.
Ja.
Aber was mich eigentlich noch viel mehr gestört hat, ist eigentlich, ich war ja im Halbfinale in Lille und dann war ja das erste Halbfinale, wurde um 16:30 angepfiffen und das zweite um 21:30. Das sind 5 Stunden Unterschied. Was machst du in der Zeit? Wir waren da und wir waren fertig, das waren das durch, so gegen 18 Uhr, viel nach 6. Ich glaube, wir waren dann immer, bis wir raus waren, war es glaube ich irgendwie 6:30, 7:20. Aber was machst du da? Da war ja nichts. Das ist ja das Stadion, da ist ja nichts gewesen. Na klar, da gab es so ein paar Buden und einmal Stände natürlich klassisch für Essen, die da waren und auch so ein, zwei Restaurants und so, wo dann natürlich auch alle hingegangen sind, ist ja klar. Aber ansonsten war ja nichts. Was willst du da so lange machen? Also, klar, da gab es eben noch so einen Park, aber auch der war auch nicht sonderlich groß, wo du dann auch wirklich dann Platz hast, um dann, was sagen wir, 20.000 Zuschauer hinzusetzen. Natürlich, klar, nicht alle hatten natürlich beide Tage, okay, oder beide Sessions, aber 5 Stunden war für mich viel zu lang. Also, wir sind nochmal in die Innenstadt gefahren, am Boardwalk gegangen und sind wir zurückgefahren, weil wir so viel Zeit hatten. Und das war eine halbe Stunde Fahrt, also
sorry. Also, absolut. Ich bin mal gespannt. Also, da sehe ich definitiv noch Potenzial. Aber ich bin mir auch sicher, dass der kommende Gastgeber Los Angeles, da wird schon ein Rahmenprogramm umgebaut. Da wären die 3 Stunden Wartezeit sicherlich attraktiver gewesen.
Ja, definitiv, da bin ich mir auch ganz, ganz sicher. Ich bin sowieso sehr gespannt, wie es werden wird. Und auch mal gespannt, wie es am US-Amerikaner noch schlagen werden. Ich glaube, das wird dann doch eine immense Herausforderung werden. Ich glaube nicht, dass sie da außerhalb der Kohorene oder ins die Kohorene überhaupt kommen werden, aber das wird, glaube ich, auch nochmal wird sich halt sehr, sehr spannend zu
beobachten. Ich habe auf jeden Fall wieder diverse amerikanische Sportjournalisten bei Twitter, Instagram und Co. verfolgt, die den Handball abgefeiert haben.
Pat McAfee hat gesagt, er könne mit 5 Leuten sofort im Handball dominieren. Ich so, ja,
cool, es Pat. Ist unglaublich, es ist unglaublich. Ey, das ist unglaublich, was die sich da rausnehmen teilweise. Es ist ja noch größer als diese geile Umfrage von der BBC. Ich weiß nicht, ob du die mitbekommen hast.
Ich glaube nicht, nee.
Dass die BBC hat die englische bzw. die Bevölkerung des United Kingdoms gefragt, des Vereinten Königreichs, und 25%, ein Viertel aller Briten behaupten, wenn sie jetzt mit dem Training starten würden, würden sie nächsten Olympischen Spiele um Medaillen kämpfen. und sogar 11% dieser Leute, die da Ja gesagt haben, behaupten, sie würden das im 100-Meter-Sprint schaffen. Ja. Das musst du dir mal vorstellen, da gibt es 11%, die behaupten, die glauben, dass sie, wenn sie jetzt anfangen mit dem Training, in 4 Jahren um Medaillen mitlaufen könnten.
Nein, definitiv nicht. Also nicht, vor allem nicht bei der britischen Körperbau.
Und unter den Top 5 der Sportarten ist sogar Tischtennis. Ey, ganz ehrlich, das ist die Sportart, wo die Schere zwischen normalsterblichen Spielern wie uns und den Profis dort... Es gibt keine größere Schere.
Ja, also gerade nicht lesen mitzuhalten, das schaffst du nicht. Also ich hatte ja auch einen Olympiatalk und da hatte die Frau Gotsch, die auch in China angefangen hat zu spielen, dann nach Deutschland gewechselt ist, mit Anfang 20 ist sie rübergekommen, hat sie auch gesagt, also es ist schwerer, eine chinesische Stadtmeisterschaft zu gewinnen als die Europameisterschaft. Und ich glaube, das sagt sehr, sehr viel drüber aus.
Ich lieb's.
Ja. Auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ja, auf jeden Fall war ein tolles olympisches Turnier. Ich komme schon in 4 Jahren auf Los Angeles. Ich bin auf jeden Fall da, ist mir egal wie. Auch wenn es für dieses Jahr wieder teuer war, aber es wird für die 4 Jahre gespart, bis ich dann wieder in Los Angeles sein kann.
Sehr gut.
Schauen wir mal, was das für uns bringen wird. Wir werden auf jeden Fall natürlich weiter über den Sport berichten. Diese Saison ist ja auch nicht mehr ganz so weit weg. Gibt es auch noch genug andere Themen, zum Beispiel, dass Harald Reinken möglicherweise, die bis zum Jahresende ausfallen wird. THW muss wahrscheinlich auch auf Mirkwa verzichten. Also da gibt es schon wieder spannende Themen, die werden wir mit Sicherheit dann auch noch für euch aufarbeiten. Also von daher solltet unbedingt unserem Podcatcher folgen. Unser Podcast folgt, Podcatcher eurer Wahl. Bei Spotify und iTunes findet ihr uns auf jeden Fall. Wir können uns gerne auch Rezensionen dort hinterlassen. Natürlich auch auf den anderen Plattformen sind wir zu finden. Und natürlich auch ansonsten gerne folgen. Facebook, Twitter, Instagram, mit Mendel Anno findet ihr uns dort jeweils. Und dann schauen wir mal, was so die nächsten Wochen bereithalten. Wenn wir auf jeden Fall versuchen, wieder regelmäßiger mit dabei zu sein. Und auf jeden Fall eine große Season-Preview wird es von uns auf jeden Fall auch noch geben. Also von daher hören wir uns demnächst wieder hier bei Anno mal Talk auf meinsportpodcast.de.
Die Formel-1-Saison 2026 wirft ihre Schatten voraus und Starting Grid ist natürlich auch diese Saison ganz nah dran. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, werden euch jede Woche Montag auf den neuesten Stand rund um die Königsklasse bringen, euch unterhalten, informieren und natürlich auch zu Wort kommen lassen. Das heißt, wir wollen auch regelmäßig eure Stimmen hören, eure Meinungen hören und diese werden wir in den Podcast einbinden. Von den Autopräsentationen über die Testfahrten, die Saisonvorschau, Rennanalysen, Interviews, all das wird es auch im 10. Jahr von Starting Grid geben. Deswegen abonniert ihr am besten den Podcast, wo immer es Podcasts zu hören gibt. Und seid jeden Montag wieder mit dabei, wenn es heißt
Starting Grid. Keep racing.
Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.